Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir, Ihnen allen. Jetzt soll ich auch noch was von Schule erzählen. Ne? Muss nicht sein, nicht? Doch. Also ich will es relativ kurz fassen. Ich denke, die Herausforderung auch der nächsten Jahre von Schule wird einfach dieses sein. Ich will das mal mit Bekleidung vergleichen. Letzten Jahre, auch Jahrzehnte, auch als ich ausgebildet wurde als Lehrer, das ist schon mehr als 35 Jahre her, da wurden wir im Wesentlichen sozusagen zur Konfektionsware ausgebildet. Nicht? So sagen wir wie bei C und A, da gibt es dann die Größen 40 bis 42, 44 bis sonst was und dies und das und jenes. Und wenn die Hose nicht ganz zum Jackett passt und so, wird alles so angepasst, das geht alles. Die Schüler waren dann ja auch entsprechend konfektioniert. Das ist ja auch so. Sie können unterrichtlich ja nur Konfektionsware anbieten, wenn Sie 25 Schüler haben in der Klasse. Das muss irgendwie für alle passend gemacht werden. Nicht? Und die Herausforderung, die wir immer mehr haben in der Schule, ist einfach, dass ja die Schüler immer individueller, immer eigener werden, sage ich mal so. Und die Bandbreite dort sehr, sehr groß ist, auch der Lernvoraussetzungen, der intellektuellen Voraussetzungen, auch der kulturellen Voraussetzungen. Nicht? Wir haben einen nicht unerheblichen Anteil ja auch von Kindern mit Migrationshintergrund, die dann ja auch aus ganz anderen Kulturen stammen, wo auch eine ganz andere Lernkultur herrscht. Nicht? Also da ist es dann durchaus so, dass man mal von einem Elternteil mitbekommt, wenn der das nicht das richtig versteht, dann geben Sie mal ein paar hinter die Ohren, dann macht er das schon. Dass dann das für einen selber als Lehrer das Ende des Dienstverhältnisses bedeuten kann. Das ist was anderes. Und so sind viele Dinge dort. Und diese Bandbreite, ist also die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler, die ist eigentlich so eine Herausforderung und eine wachsende Herausforderung. Und aber wenn ich so die Kollegen sehe und auch gerade auch die, sagen wir mal, nachwachsenden Kollegen, die sind auch mit Feuereifer dabei und stellen sich denen auch sehr gern. Und es ist ja auch so, Heterogenität ist ja nicht immer nur eine Belastung, es ist ja auch bereichert. Das muss man auch sehen. Nicht? Also da wissen einige Leute auch einiges dazu zu erzählen. Nicht? Und letztens war das auch so, hat eine Kollegin erzählt im Religionsunterricht, dann ging das um Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und da in ihrer Gruppe dort im Religionsunterricht, da ist dann ungefähr so ein Drittel der Leute, die also ja orientalischen Hintergrund haben, sag ich mal so. Und die kannten die Geschichte auch gar nicht und die waren auch über das Verhalten des Vaters völlig entrüstet. Das, wenn der da seinen Vater als tot erklärt hat, weil er sein Erbe angetreten hat und dann kommt er wieder zurück, ne, das geht gar nicht. Ne, den hätte man mit Peitschen vom Hof getrieben. Das geht nicht. Völlig unannehmbar. Das ist für den Vater ist es ein Gesichtsverlust, wenn er jetzt da dem Sohn da unterwirft, indem er den dann akzeptiert. Ne, völlig neue Perspektiven dann auch. Ne, also da ist das dann eine Bereicherung. Nicht, dass sie dann, also auch die anderen dann, sie sagen mal so christlich dann erzogen sind, auf einmal merken, Geschichte hat vielleicht sogar noch einen ganz anderen tiefen Grund. Ja. Ansonsten ist natürlich immer Anfang des Schuljahres viel Organisatorisches, dies und das und jenes, Krims und Krams. Aber das Schöne ist, man ist ja noch einigermaßen fit, man hat ja dann auch Sommerferien hinter sich. Die Schüler sind meistens auch noch ganz fit. Und eigentlich ist, finde ich, immer die schönste Zeit des Unterrichtens zwischen Sommerferien und Herbstferien. Da hat man noch keine Hefte liegen, man hat noch keinen, was weiß ich, wie Stapel abzuarbeiten und so. Nicht? Aber naja. Ja, kommen wir mal zu dem, was ich heute Ihnen sagen wollte. Ich wollte dort gerne einen Bogen spannen zu dem heutigen Predigttext von der Jahreslosung her. Jahreslosung, erinnern Sie sich noch? Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Eine großartige Verheißung in die hoffnungslose Lage des Volkes Gottes. Gott sagt, ihr habt ja noch nicht einmal mehr fleischerne Herzen. Nichts geht euch nahe. An anderer Stelle, ihr habt eure Gesichter hart gemacht wie Kieselsteine gegen Not und Elend, solange es euch nicht unmittelbar selbst betrifft. Ihr seid nicht offen für anderes. Nicht offen für Neues. Ihr seid nicht offen für andere, neue. Halsstarrig seid ihr. Stur und bis ins kleinste Gefäß hinein verkalkt. Das seid ihr. Und das, diese Verkalkung, die hält euch auch noch so wie ein Korsett aufrecht. Diese Erstarrung bis in die letzten Gelenke hinein. Ihr nennt es Haltung, ich nenne es Versteinerung. Ihr nennt es Standhaftigkeit, ich nenne es Trägheit des Herzens. Das ist natürlich toll, so diese Verheißung zu hören. Weg mit dem steinernen Herzen, weg mit dem alten Geist, weg mit der immer selben alten Leier. Her mit dem fleischernen Herzen. Her mit dem neuen Geist, dem neuen Lied. Aber wie? Wie soll das passieren? Und selbst bis zur Zeitenwende, zur Geburt Jesu und danach, gab es auch immer noch keine entscheidende Wende. Gottes Zusage war noch nicht eingelöst und erst recht nicht für sein Volk. Das können wir auch in den Evangelien nachlesen, nicht? Jesus weinte, bevor er nach Jerusalem einzog. Wie oft habe ich euch gerufen? Wie oft habe ich gebeten, gebettelt, gefleht? Wie oft habe ich euch einsammeln wollen? Aber ihr wolltet nicht. Und ihr wollt immer noch nicht. Wo bleiben neues Herz und neuer Geist? Wann und wo kommen sie ins Spiel? Und da will ich den Predigtext des heutigen Tages daneben setzen. Aus dem 2. Korinther 5, die Verse 17 bis 21. Dort schreibt Paulus: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Kernwort dieses Abschnittes ist Versöhnung. Interessanterweise ist das Wort Versöhnung, das hier steht, im Griechischen ein einseitiger Akt von Versöhnung. Es handelt sich nicht um ein Aussöhnen zwischen gleich und gleich, nicht wie bei einem Streit zwischen Geschwistern oder wie bei Nachbarn. Keiner kann sich mehr so richtig erinnern, wie es angefangen hat oder wer angefangen hat, wann es angefangen hat. Aber jeder trägt die Narben, die ihm zugefügt wurden, als Rechtfertigung für die eigene Unnachgiebigkeit mit sich. Immer weiter, immer weiter. Und was ist da dann alles passiert? Und das wird aufgehäuft und es sammelt sich. Und das ist dann eine Spirale erlittener Ungerechtigkeit. Und da Versöhnung zu schaffen, das ist ungeheuer schwer. Das alles wieder wegzutun, zu vergessen, da vergeben ja, aber vergessen nein. Aber selbst mit dem Vergeben tun wir uns dann furchtbar schwer. Und wie oft scheitert Versöhnung? Frieden stiften ist anscheinend schier übermenschlich. Aber zurück zu unserer Versöhnung, wie sie hier angesprochen wird. Es geht um einen einseitigen Verzicht. Gott verzichtet. Gott räumt alles aus dem Weg, was an Störenden zwischen ihm und uns liegt. Ja, was stört denn da? Ich will die Sache mal ein bisschen anders angehen, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Ist es irgendwie nicht eigenartig, in welche beklagenswerten Zustände die Menschen sich und andere bringen? Wie die Menschen es schaffen, die großartige Schöpfung überall dort zu versauen, wo sie sie in die Finger kriegen können? Oft sogar noch mit den besten Absichten. Und inzwischen sind ja selbst die Planeten nicht mehr sicher vor dem Menschenmüll. was wir da überall rumstehen lassen und gammeln lassen. Und ist es auch nicht ein bisschen eigenartig, dass wir nichts, rein gar nichts von demjenigen Wesen mitbekommen, das die Welt erschaffen hat, das uns erschaffen hat und dass unser Sinn für den Schöpfer der Welt völlig vernagelt ist, dass wir nichts wahrnehmen, ist irgendwie ein bisschen komisch. Und dafür gibt es einen religiösen Fachbegriff, der heißt Sünde. Im modernen Westen ist es Mode geworden, die Existenz von Sünde zu verleugnen und zu sagen, nein, Sünde gibt es nicht. Hat übrigens die Folge, dass es Heerscharen von Psychiatern braucht und Fachleuten braucht, Tonnen von Psychopharmaka, um die Folgen von Sünde wegzutherapieren. Bei den meisten anderen Menschen, der überwiegenden Mehrheit der Menschheit und den Religionen gilt die Erkenntnis ohne weiteres. Wir sind Sünder. Wir stehen bei Gott ganz dick im Minus. Man kann das auch bei vielen Religionen erkennen, dieses ganz dick im Minus stehen, das führt zu einem Bewusstsein, dass es die dollsten materiellen und seelischen und geistigen Anstrengungen gibt, um eben aus diesem Minus herauszukommen, um das Minus zu begleichen. Und dass wir bei Gott in der Schuld stehen, das finden wir auch im Alten und Neuen Testament. Ich weiß nicht, ob Sie das Gleichnis vom Schalksknecht kennen. Und da führt Jesus das aus, wie dick wir bei Gott im Minus stehen. Die Lehman Brothers sind dagegen ganz kleine Fische. Nicht? Der Schalksknecht hatte eine Schuld, die überstieg die damals gesamte bekannte Geldsumme im Römischen Reich. Also der Schalksknecht war nicht mit Millionen verschuldet, der war nicht mit Milliarden verschuldet, der war mit Billionen verschuldet. Und er konnte sich nicht rausreden mit dem Motto too big to fail, nicht? Zu groß, um zu scheitern. Nein, er war gescheitert. Aber dieses Gleichnis eröffnet eine ganz andere, faszinierende Perspektive, die wir im ganzen Neuen Testament finden und die dann als Evangelium bezeichnet wird. Nämlich Gott schafft alles beiseite, was uns von ihm trennt. Er begleicht unsere Schuld, er rechnet die Sünde nicht an. Aber ich finde es sogar noch viel faszinierender, wenn Sie mit dem Konzept von Sünde und Schuld nichts anfangen können, auch wenn Sie gar keine Ahnung davon haben, auch wenn Sie an der Existenz Gottes zweifeln oder sie verneinen, dass Sie noch nicht mal irgend sowas wie Trennung empfunden haben, gilt diese Einladung trotzdem. Sie gilt jedem Menschen. Gott räumt alles beiseite. Denn Gott will mit Ihnen etwas Neues anfangen. Ich selber bin ein lebendiges Beispiel dafür. Ich bin nämlich nicht gerade besonders religiös erzogen worden. Meine Bildung ist naturwissenschaftlich skeptisch. Und Sündenerkenntnis, Reue, da hätte man bei mir lange suchen können. Fehlanzeige. Und trotzdem ist diese Einladung an mich ergangen. Die Einladung Gottes an mich. Und ich kann sagen, ich wurde von Freude überrascht. Etwas ganz anderes ist dort auf mich zugekommen. Und wie ist jetzt dieser einseitige Akt Gottes zu begründen? Woran liegt das? Was will Gott? Ganz einfach, Gott liebt uns. Sein Vergeben, sein, das spielt alles gar keine Rolle mehr, liegt in seiner Liebe zu uns. Und deswegen ruft Paulus das ja auch aus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lass dich von Gott lieben. Lass dich darauf ein. Und es steht dann sogar, wir flehen euch. Wir flehen euch an. Lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst dich lieben. Ich will mal ein seemännisches Bild gebrauchen, das ich mal bei C.S. Lewis gefunden habe. Der sagte dann, der Rettungsring der Liebe Gottes gilt jedem Menschen. Dem, der gerade am Absaufen ist, aber auch demjenigen, der noch ganz fröhlich im Wasser vor sich hinplanscht, so wie ich damals, ohne zu wissen, über welchem Abgrund er da vor sich hinplanscht. Und was dann passiert, das wird als Neuschöpfung bezeichnet. Nicht? Der Text fing ja damit an. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Hier steht, Neues ist geworden. Es ist noch nicht so ganz, die Leute, die sich im Neuen Testament auskennen, irgendwo steht dann ja auch, siehe, ich mache alles neu. Dieses alles neu ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Denn der Bluthochdruck ist immer noch derselbe. Also die Knochen knirschen auch immer noch. Da ist noch nicht alles neu geworden. Aber es geht auch nicht darum, hier steht, Neues ist geworden. Was ist neu geworden? Herz und Geist. Und das ist etwas, was ganz klar ist. Die Erneuerung kommt von innen heraus. Das ist übrigens selbst bei McFit so. Ne? Wenn man den äußeren Menschen in Form bringen will, geht das nicht über Puder und Salben und auch nicht durch äußere andere Anwendung und eine Schablone, was übersteht, wird abgeschnitten und wo was fehlt, wird was reingepolstert. Das hilft ja auch nicht. Erneuerung kommt immer von innen. Was bedeuten jetzt denn neues Herz, neuer Geist? Wenn die Bibel vom Herzen redet, dann meint sie nicht die Blutpumpe da. Und es geht auch nicht so, das ist ja im Deutschen sehr stark verbreitet, nicht beim Herzen geht es um die Gefühle. Nein, beim Neuen Testament, auch im Alten Testament, beim Herzen geht es um unsere Personenmitte, unser innerstes Wesen. Was macht uns aus? Und da möchte ich auf eine Sache doch hindeuten. In allererster Linie ist der Mensch Beziehungswesen. Man findet das auch in der Bibel so, bei der Schöpfung. Zum Ebenbilde Gottes, zum Gegenüber Gottes schuf er ihn. Das heißt, wir sind auf eine Beziehung mit Gott angelegt. Gleiches gilt auch für die Beziehungen der Menschen untereinander. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und als Menschen haben wir nicht nur Beziehungen. Zum Menschen gehören nicht nur Beziehungen, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung. Wir sind Beziehung. Schon der Entstehung eines Menschen geht eine Beziehung voraus, hoffentlich eine liebevolle, zwischen Mann und Frau. Schwangerschaft ist Symbiose schlechthin. Kindheit, Jugend ist hoffentlich ein Heranwachsen in wirkmächtigen Beziehungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen schlechter Beziehungen fragen Sie Ihren Seelsorger und Therapeuten. Und es ist doch auch so, dass wir hoffentlich in dem Heranwachsen und auch im weiteren Leben beziehungsweise werden, mit EI, dass wir weise werden in den Beziehungen, die wir pflegen und die wir haben. Oft genug werden Menschen aber zu Beziehungsweisen, Halbweisen und Vollweisen, weil sie keine richtigen Beziehungen leben können. Und beziehungsarme Menschen sind oft kauzig, selbstversponnen. Und beziehungslose Menschen sind mindestens sonderbar. Und da greift ja Gott ein, weil die Kernbeziehung neu wird. Unsere Beziehung zu Gott wird völlig neu geordnet. Wo vorher nichts war, Gott kenne ich nicht. Oder wo vorher Furcht und Angst vor Strafe war, Gott ist zum Weglaufen. Oder eventuell sogar Wut, wie konntest du das zulassen? Und da tritt jetzt eine ganz andere Macht auf den Plan, nämlich Gottes Liebe. Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir, du bist mein. Gott liebt uns, voraussetzungslos, bedingungslos. Und erwartet von uns nichts anderes, als dass wir ihn lieben. Ich weiß nicht, ob das immer so bewusst ist, welche Hebelkraft dahinter steckt. Hinter der ganz einfachen Aussage, Gott liebt uns voraussetzungslos, bedingungslos. Denn die gesamte Welt, die alte Welt, wird damit aus den Angeln gehoben. Das Getriebensein, Angst zu kurz zu kommen, verlassen zu sein, neidisch, geizig, habgierig, nennen Sie alles das, was Sie fertig macht, es muss nicht mehr sein. Gott liebt Sie. Und dadurch werden diese Kräfte, diese Mächte ihre Macht über Sie verlieren. Paul Gerdt hat einmal dazu gedichtet, ist Gott für mich? So trete gleich alles wider mich, so oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt, Jesus Christus, zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Er konnte so ganz stark auftreten und sagen, hier, Gott ist mein Freund, Gott liebt mich. Dagegen ist alles andere ziemlich relativ. Und jetzt ist es nicht mehr so, dass ich besessen sein muss, dass ich mich verloren geben muss oder auch verloren bin. Alles das, was uns Kraft kostet und uns langsam von innen auffrisst. Jetzt kommen die Kräfte der Liebe Gottes ins Spiel, die sich in Jesus eben offenbart. Ich weiß nicht, ob Sie das alte Wort kennen, Heiland. Da denken manche Leute, wo liegt denn die Insel oder so, ne? Aber Heiland, das ist ein uraltes Wort, was dann also aus der Heilende kommt. Und Jesus ist wirklich der Heiland, denn er bringt das Heil. Er ist unser Heil. Und bei ihm können wir wirklich zur Ruhe kommen, die wir oft so rastlos sind. Und da gibt es jetzt auch eine Sache. Alles neu, ja, sind ganz neu, aber irgendwie gibt es auch noch den alten Adam, wie Martin Luther das beschrieben hat. Und der bewirkt doch einiges. Wir denken nämlich manchmal sehr gern heidnisch in Vorleistung. Ich muss was für Gott tun, dann tut Gott was für mich. Und deswegen bringe ich Opfer, dies und das und jenes, und dann wird hoffentlich Gott dann das so alles regeln, wie ich es gerne hätte. Es gibt aber auch eine pseudochristliche Idee der Nachleistung. Gott hat etwas für mich getan, also muss ich etwas für Gott tun. Aber Gott will nicht unser religiöser Geschäftspartner sein. Er ist nicht auf einen Deal aus. Du tust was für mich, ich tue was für dich. In welcher Reihenfolge, egal. Aber wir machen das so. Nein, Gott will, dass unsere Beziehung auf Liebe basiert. Übrigens, dieses religiöse Geschäftsgebaren, das findet man im Neuen Testament an vielen Stellen wieder. Wir denken einfach so. Wenn ich was kriege, muss ich was geben. Wenn ich was gebe, werde ich was kriegen. Ein Geben und Nehmen. Das funktioniert nicht, ne? Beispiel. Petrus hat eine äußerst bewegende Pfingstpredigt gehalten. Und was kam die? Was kam? Die Leute kamen zu Petrus und sagen, was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Tun, tun, machen. Wir tun uns so schwer damit, uns wie ein Kind beschenken zu lassen und uns wie ein Kind darüber zu freuen. Eigentlich ist das inzwischen auch schon mal bei manchen Kindern so, nicht? Wenn die was geschenkt kriegen, was will der denn noch weiteres von mir? Ne? So. Also einfach sich beschenken lassen fällt schwer, aber genau das tut Gott. Und diese neue Kreatur, das neue Leben, das ist eben nicht Identitätsverlust. Gott stülpt uns nichts über. Dann musst du jetzt aber dies oder das oder jenes tun, nicht? Siehe pseudochristliche Nachleistung, sondern es ist Identitätsgewinn. Die Liebe Gottes, die in unserem Herzen ausgegossen ist, die lässt uns zu dem heranwachsen, zu dem wir berufen sind, zu dem, wie wir von ihm geschaffen sind, zu einem Kind Gottes. Wir dürfen Kind Gottes sein. Und natürlich wird dieses neue Leben Wirkung haben, wie es bei einer neuen Liebe ja auch so ist, dass Liebe Wirkung hat. Manches wird unwichtig, manches gewinnt an Bedeutung, einiges wird schlagartig anders, einiges braucht ein Weilchen, nicht? Die eine oder andere Marotte, das dauert ein bisschen. Und es gibt viel Neues zu entdecken, an sich, an den anderen, an Gott, an den Mitchristen. Gibt es vieles zu entdecken, vieles zum Freuen und Mitfreuen, manches zum Tragen und Mittragen, manches zum Leiden und zum Mitleiden. Und das hat Jesus auch versprochen, hat gesagt, ein volles, ein gerütteltes, ein gedrücktes und überfließendes Maß an Leben wartet auf dich. Dazu hat uns Gott berufen. Und so ist es dann auch so in der Hektik des Alltags, manchmal aber auch in der Monotonie des Alltags. In Krisen und Chancen, Triumphversagen, in guten wie in schweren Tagen, wie es dann auch heißt. Denken Sie an Ihr neues Herz, an den neuen Geist, Ihre neue Person, bitte. Gott liebt Sie. Gott trägt Sie. Gott erträgt Sie. Gott liebt Sie unbedingt. Und wenn Sie dann mal die eine oder andere Erschütterung erleben, Bis ins tiefste hinein halten sich Jesus Christus vor Augen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, also sich ihm anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Und so gilt dieser Ruf jedem, jederzeit, auch jedem Christen: Lass dich versöhnen mit Gott. Werden Sie Kind Gottes, bleiben Sie Kind Gottes und leben Sie fröhlich aus dieser Liebe, aus dieser Personenmitte heraus, dass Ihnen Gott ein neues Herz, einen neuen Geist gegeben hat und dass Sie in dieser Freude und Liebe antworten können: Ja, Gott, ich liebe dich. Amen. Wir hören jetzt ein Instrumentalstück.